Wir wollen heute eine neue Predigtreihe beginnen, und zwar über den Propheten Jona im Alten Testament. Ich will heute so eine Einleitung darüber machen, und dann in den nächsten Predigten habe ich geplant, dann jedes Kapitel einzeln durchzugehen, also immer ein ganzes Kapitel. Wird dann auch nicht zu lange sein, so habe ich zumindest geplant. Dass wir auch im Alten Testament sind, weil das Alte Testament ist sehr, sehr wichtig. Hier wird eine Grundlage gelegt und hier wird uns Gott vorgestellt. Ja, wer ist dieser Gott? Und er ist heute noch der gleiche, ist vom Alten Testament der, der es auch im Neuen ist und der es auch bis heute ist. Deswegen wird uns hier eine wichtige Grundlage gelegt. Deswegen sind solche Geschichten wie die von Jona nicht einfach nur Beispielgeschichten für Kinder oder für wen auch immer, sondern ja, das gilt jedem Einzelnen, weil hier geht es nicht einfach nur um einen trotzigen Propheten und einen großen Fisch, sondern es geht um den einen großen Gott und wer er ist. Um das geht es in dem Buch Jona. Bevor wir da reingehen, möchte ich noch beten. Und Vater, dir Danke sagen, ja, was du uns auch in deinem Wort, in dem Buch Jona, ja, sagst, ja, dass du so ein Gott bist, wie du da beschrieben wirst. Vater, danke dir. Ja, da wird uns auch schon so viel gesagt über die Heiden, die nicht zu Israel gehören, und Herr, wir gehören alle da dazu. Und deswegen danke ich dir, Herr, dass wir auch heute von dir wissen dürfen, Herr, dass wir von deinem Evangelium in Jesus wissen dürfen. Vater, dass wir gerettet sein dürfen. Herr, danke dir. Lass uns da heute neu drüber staunen, wer du bist. Ja, wie dein Plan ist. Wirke bitte durch dein Wort an jedem Einzelnen, Herr. Verherrliche du dich hier unter uns. Danke dafür. Gebrauche, Herr, dieses Wort jetzt. Amen. Ich will heute zuerst mal auf die Inhalte oder so die Themen von dem Jona-Buch eingehen und dann noch auf die ersten zwei Verse. Deswegen will ich die noch zu Anfang lesen, die ersten zwei Verse von Jona, aber erst zum Schluss darauf eingehen. Das heißt es im Wort Gottes: Das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das Jona-Buch ist anders wie andere Prophetenbücher, die wir auch im Alten Testament haben, weil uns hier eigentlich keine wirkliche Prophetie gegeben wird, sondern eigentlich geht es um die Geschichte Gottes mit dem Jona, mit seinem Propheten. Aber in diese Geschichte, die uns Gott da zeigt, oder die Gott mit dem Jona geht, in diese Geschichte steckt schon viel Prophetie drin. Eine Prophetie, die quasi der Jona selber ist. Und zwar ja, eine Prophetie auf den größten Propheten aller Zeiten, nämlich auf Jesus. Und deswegen, wenn wir gleich zu den Themen gehen, in denen es im Jona-Buch geht, kommen wir zum ersten Mal darauf, es geht um Jesus Christus im Jona-Buch. Ganz klare Sache, dass da um ihn geht. Es geht um Rettung. Es geht darum, dass Gott angerufen wird und die Menschen gerettet werden. Ja, wenn wir zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 14 schauen, da sehen wir die Matrosen, deren Schiff Jona war, und dann dieser Sturm kommt. Und da heißt es, dass von diesen Matrosen, die Heiden waren, die nicht zu Gott gehörten, aber von ihnen heißt es, da riefen sie zum Herrn und sagten: Herr, lass uns doch nicht umkommen. Und Gott half ihnen. Sie riefen zu Gott und er hörte sie. Oder Kapitel 2, Vers 3, Jona wird ja dann, geht ja dann über Bord. Und dort heißt es, als er dort über Bord ging, sagte er, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Und er hat den Jona aus dem Meer gerettet. Oder dann in Kapitel 3, Vers 8, er ist ja dann nach Ninive gegangen, Gott hat ihn dorthin gebracht. Und dann heißt es, als er dort gepredigt hat, und dann heißt es von den Niniviten, dass der König selber sagte, und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch begleitet sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die in seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Ja, der König hat sogar gesagt, selbst die Tiere sollen nichts zu essen oder zu trinken bekommen, dann werden die so laut schreien vor Durst und Hunger, das muss Gott hören. Und Gott hörte. Ja, auch Ninive ruft und Gott hört. Hier geht es um Rettung in diesem Buch. Und wir wissen, die Rettung, die gibt es in Jesus. Und so, wenn wir dann in Römer 10, Vers 13 gehen, lesen wir auch, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Sie haben hier den Herrn angerufen. Aber wenn wir das anschauen in Römer 10, da ist dieser Herr, ist Jesus. Jesus soll angerufen werden. Er ist dieser Herr und bei ihm gibt es diese Rettung. Oder schlagt man mir Matthäus 12 auf. Dort erwähnt Jesus selbst den Jona und vergleicht sich mit ihm. Matthäus 12, Vers 38 bis 41. Er ist in einem Gespräch, ich meine, einem Streitgespräch mit den, ja, mit denen, die es Sagen hatten in Israel. Matthäus 12, 38 heißt es, dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen, also Jesus, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Jesus vergleicht sich hier mit Jona und sagt, so wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so werde es auch ich sein. Und er meint damit seinen Tod. Ja, Jona deutet schon auf den Tod Jesu hin. Aber genauso auf die Auferstehung. Ja, denn Jona, quasi er stand wieder auf, aus dem Fisch stand er wieder auf, durfte wieder leben. Und somit haben wir hier bei Jona, auch wenn es keine so direkte Prophetie enthält, wir haben letztlich den ganzen Propheten als eine Prophetie, ja, als eine Vorschattung auf den größten Propheten hin. Das ist das, was man Typologie nennt. Jona ist so ein Typus auf das Eigentliche, auf den Herrn Jesus. Ja, das ist eine echt passierte Geschichte, die wir hier bei Jona lesen. Aber diese Geschichte, die hat, wie vieles, im Alten Testament noch einen tieferen Sinn. Und dieser tiefere Sinn, der soll auf was hinweisen, er soll was vorschatten. Und deswegen sagt Jesus hier in Vers 41, mehr als Jona ist hier. Er ist der größere Jona, der größere Prophet, der größere Missionar. Der Missionar, der freiwillig ging, nicht wie Jona, der erst abgehauen ist. Jesus, und ich sag mal so, Jona hatte nicht viel zu verlieren. Ja, er ging aus Israel, wo sowieso einen schwierigen Prophetenstand hatte. Keiner hat eigentlich auf ihn gehört. Und jetzt sollte er wohin gehen, wo vielleicht auch keiner auf ihn hört. Eigentlich hat er nicht viel zu verlieren gehabt. Aber er wollte nicht. Unser Herr Jesus, er hatte richtig viel zu verlieren. Ja, er hat die Rechte seiner Gottheit hat er abgelegt. Er hat die Herrlichkeit verlassen. Ja, er hat sich so erniedrigt. Ja, der immer angebetet wurde, wurde jetzt auf einmal selber ein kleiner Mensch, der angebetet hat. Er, zu dem alle Engel gebetet haben, wurde jetzt so erniedrigt, dass er ein Mensch wurde. Ja, dass er als ein kleines Baby geboren wurde. So eine große Erniedrigung nahm er auf sich und tat es freiwillig, nicht weil er gezwungen wurde. Er ist wirklich der größte Missionar, den es überhaupt gibt. Ja, der wirklich alles aufgegeben hat, um seine Mission auszuführen. So deutet Jona hier wirklich auf ihn hin. Besonders in den ersten beiden Kapiteln, da sehen wir das Evangelium herrlich vorgeschattet. Also eine richtige Typologie auf das Evangelium hin. Aber da kommen wir dann in den nächsten Predigten, so Gott will, dazu. Noch ein Grund, warum es um Jona geht, in Jona um Jesus geht. Er wird sogar namentlich erwähnt. Ich habe mal Jona durchgelesen und habe gelesen, dass Jesus hier namentlich erwähnt wird. Es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, zumindest in unseren deutschen Bibeln. Gucken wir in Kapitel 2, Vers 10. Also wieder Jona, Kapitel 2, Vers 10. Da bringt Jona, als er quasi durch diesen Fisch gerettet wurde, lobt er ja Gott und sagt ganz zum Schluss von Kapitel 2, Vers 10, bei dem Herrn, bei Jahwe ist Rettung. Bei Jahwe ist Rettung. Im Hebräischen steht hier Jeshua. Bei Jahwe Jeshua. Weil Jeshua, und das ist ja das hebräische Wort für Jesus, heißt im Hebräischen Rettung. Ja, Jesus heißt ja, also in seiner Namensbedeutung, bei Gott, bei Jahwe ist Rettung. Oder Jahwe ist Rettung, weil er selber Gott ist und er diese Rettung ist. Deswegen hat er diesen Namen bekommen. Und hier steht im Hebräischen genau dieses, Jeshua Layaweh. Er wird namentlich hier erwähnt, dass hier diese Rettung ist. Deswegen, es geht um ihn. Oder ich sage mal so, aus diesem Grund hat er diesen Namen bekommen. Es geht um ihn. Und weil es um ihn und um Rettung geht, deswegen geht es so als zweites nochmal Hauptthema im Jona-Buch, geht es um Mission. Und zwar Mission für Israel, für die Juden und Mission für die Heiden. Die Rettung, das Heil, das hat schon immer in einem gewissen Sinn auch für die Heiden gegolten. Schon immer sollten auch die Heiden gerettet werden. Weil es gab schon immer so ein wahres Volk Gottes, das waren so die wahren Gläubigen. Das war im Alten Testament noch nicht so ganz klar, deswegen das Neue Testament sagt ja, das war ein Geheimnis damals. Aber das Jona-Buch gibt auch schon so, oder lüftet schon so ein bisschen dieses Geheimnis, die Heiden gehören ja auch dazu. Die nicht aus dem Volk Israel sind, die gehören auch schon dazu. Jona schattet hier schon was voraus, was öfters im Alten Testament vorausgeschattet wird. Aber eben nie so ganz, ganz klar auf den Punkt gebracht wird, wie eben im Neuen Testament. Und deswegen heißt es, es war ein Geheimnis. Deswegen haben es auch nicht alle verstanden. Deswegen hat sich Israel auch immer für was Besseres gehalten. Mit dem irdischen Volk Israel, da hat Gott viele Dinge getan. Ja, er hat große Wunder getan und wollte mit diesem Volk sich der ganzen Welt zeigen. Alle sollten durch dieses Volk wissen, wer Gott ist. Alle sollten auf dieses Volk schauen und sagen, den ihr Gott, den will ich auch. Ja, so ein tolles Volk, ja, Gott hilft denen so, da will ich auch dazugehören. Das wollte Gott mit diesem Volk machen. Und deswegen galten sie als das Volk Gottes. Und es hat auch immer wieder funktioniert. Aber oftmals halt eben auch nicht. Und das war die meiste Zeit leider so. Weil trotzdem, dass sie in diesem Sinn das Volk Gottes waren, heißt es nicht, dass alle aus diesem Volk gläubig waren. Es war sogar eher ein kleiner Teil in diesem Volk, der wirklich gläubig war. Das war das Tragische, warum Gott auch so oft mit ihnen ins Gericht ging. Er hat ihnen so viel gezeigt und trotzdem viele, viele haben nicht an ihn geglaubt. Ja, sie wussten, dass es ihren Gott, dass es Yahweh gibt. Aber sie haben nie wirklich zu ihm gehört, haben nie wirklich ihm allein vertraut, in ihm das Heil gesucht. Immer alles selber versucht oder haben gedacht, andere können andere Göttern anbeten. Ja, das sehen wir zum Beispiel, als sie aus Ägypten auszogen. Ein Großteil von diesen Leuten ist in der Wüste gestorben, weil sie nicht gläubig waren. Gott sagt sogar, ich hatte Ekel vor ihnen. An dem allergrößten Teil, die waren nicht gläubig, obwohl sie das Volk Gottes waren. Bei Elia sagt Gott, er hat einen Rest von 7000 Menschen übrig gelassen, in ganz Israel. Alle anderen waren Götzendiener. Nur 7000 haben zu ihm gehört, aus dem ganzen Volk. Und dieser Überrest hat schon immer dieses eine wahre gläubige Volk gebildet. Und dazu haben auch schon im Alten Testament immer ein paar Heiden gehört. Ja, aus Ägypten sind viele mitgekommen, wovon auch manche geglaubt haben. Weil Gott hat auch schon in andere Völker hat er immer wieder Missionare, Propheten geschickt. Wie zum Beispiel hier den Jona. Aber schlagt mit mir noch Jeremia 28, Vers 8 auf. Das sagt Jeremia was Ähnliches, was ich gerade gesagt habe. Da redet er von den Propheten, die vor ihm waren, zum Beispiel in Jesaja oder so. Sagt er von denen in Jeremia 28, Vers 8, die Propheten, die von alters her vor mir und vor dir gewesen sind, die haben auch über viele Länder und über große Könige geweissagt, von Krieg und Unheil und Pest und so weiter. Ja, sie haben schon, Propheten vorher haben über viele, viele Länder, über viele Nationen haben die was zu sagen gehabt. Die waren nie auf Israel nur allein beschränkt. Ja, wir lesen zum Beispiel von Jesaja. Ja, Jesaja 13 bis 23 sind 11 Kapitel, in denen es allein um andere Völker geht, wo Jesaja über die prophezeit. Oder Hesekiel, der prophezeit in Kapitel 25 bis 32, 8 Kapitel lang, direkt zu anderen Völkern und sagt denen was. Oder wir wissen von dem Nahum. 150 Jahre nach Jona hat er über Ninive erneut geweissagt und gesagt, jetzt werdet ihr zerstört werden. Jetzt ist es endgültig, weil ihr seid wieder gottlos geworden. Oder auch von dem Elisa wissen wir, er ging direkt nach Damaskus und hat dort gepredigt. Also immer wieder gingen die Propheten auch in andere Länder. Gott hat immer wieder seine Missionare ausgeschickt. Es geht auch hier, also Jona war nicht der Einzige, und es geht auch hier um Mission. Gott hat von diesem Thema schon früh den Israeliten was gesagt, quasi als Warnung. Im Lied Moses hat er das schon vorausgesagt, dass genau das passieren wird. Wenn man mit mir 5. Mose 32 aufschlagt. So fast die letzten Worte Moses, bevor er dann stirbt und die Leitung dem Josua übergibt. Gott hat ihm dieses Lied gegeben und das hat er den Israeliten dann beigebracht. Vielleicht sogar als Lied, dass sie sich besser merken können und das wirklich bei ihnen eingebrannt ist. Und dieses Lied, das dient so, wenn sie das gesungen haben, haben sie eigentlich sich immer wieder selbst gewarnt. 5. Mose 32, ich will eigentlich auf Vers 21, aber kurz in Vers 5 starten. Da sagt Gott zu diesem Volk, wo er so ein bisschen die Geschichte quasi nacherzählt, sagt er, es versündigte gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Gott sagt über dieses Volk, sie sind nicht seine Kinder, nicht meine Kinder. Die meisten waren es nicht, obwohl sie sein Volk waren. Aber sie haben nie zu ihm gehört. Und deswegen Vers 21, da will ich drauf hinaus, da heißt es, sagt Gott zu diesem Volk, zu Israel, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott. Ja, also sie sind anderen Göttern nachgelaufen und Gott sagt, das sind keine Götter, es gibt nur einen Gott. Deswegen sind es Nicht-Götter. Aber denen sind sie nachgelaufen. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Israel ist abgewichen von Gott und haben Gott eifersüchtig gemacht, sagt er. Er sagt wirklich, er ist eifersüchtig geworden. Und zwar durch, indem sie sich einfach dummen und nichtigen Götzen hingewandt haben. So haben sie ihn eifersüchtig gemacht. Und jetzt sagt Gott, okay, dann drehe ich den Spieß um. Ihr macht mich eifersüchtig durch irgendwelche dummen Dinge, die ihr anbetet, dann werde auch ich euch eifersüchtig machen durch ein dummes Volk, dem ich helfen werde. Durch ein törichtes und dummes Volk will ich euch eifersüchtig machen. Ein Volk, das bisher nicht zu mir gehörte, aber ich werde euch damit zur Eifersucht reizen. Das ist zum Beispiel Ninive. Zum Beispiel durch Ninive wollte Gott diese Dinge tun, wollte Israel wieder zur Eifersucht reizen. Weil wenn wir gleich noch sehen werden, Israel war damals sehr, sehr gottlos zur Zeit Jonas. Aber sie sollten wieder zu ihm umkehren. Ja, sie sollten sehen, Gott segnet Ninive. Unser Gott hilft unseren Feinden. Eigentlich soll doch uns dieser Segen gelten. Und die Hoffnung war, sie sollten wieder zu ihm umkehren. Ja, Gott wusste natürlich, ob sie es tun werden oder nicht. Aber er zeigt es uns ja auch auf sehr menschliche Weise. Also, das war zum Beispiel Ninive, dieses dumme und törichte Volk. Aber wisst ihr, wer das noch ist? Das sind wir. Wir gehören zu diesem dummen und törichten Volk. Wisst ihr, warum? Genau diesen Vers, den ich vorgelesen habe, den zitiert Paulus in Römer 10, Vers 19, und sagt, dass damit allgemein die Heiden gemeint sind. Die Heiden sind damit gemeint und somit auch wir. Aber nur, wenn wir zum Herrn Jesus gehören. Wir sind dieses törichte Volk, durch das Gott auch zur Eifersucht reizen will, das Volk Israel. Das hört sich vielleicht nicht nett an, wenn man töricht genannt wird und dumm und eigentlich nichts drauf hat. Ist vielleicht nicht ganz so schön, oder? Aber da darf man sich gerne zu diesem Volk zählen. Weil was sagt Gott uns in 1. Korinther 1? Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, dass er die Starken zu Schande mache. Das Schwache hat Gott auserwählt. Ja? Und die Weisen sollen zu Schanden werden. Gott wählt das aus, was nichts ist in den Augen der Welt, sodass die sich nicht rühmen können, sondern ihm allein alle Ehre geben. Und wenn Gott sich auch die Starken auserwählt und die zu seinen Kindern macht, dann wird er sie zuerst schwach machen. Wenn Gott sich die Klugen auserwählt, dann wird er sie zuerst dumm machen. Das heißt nicht, dass man hier menschlich dumm sein muss und irgendwie nicht so viel im Kopf hat, aber dass man in seinen eigenen Augen dumm wird und Gott alle Weisheit anerkennt. Dass man weiß, ich bin viel zu dumm, um ihm irgendwie zu dienen. Ich bin viel zu dumm, um irgendetwas Gutes tun zu können, was Gott gefällt. Aber ich habe einen und der ist nicht dumm und der ist nicht töricht und das ist Jesus Christus, sondern der ist die Weisheit in Person und dass man sich allein auf ihn verlässt. Deswegen auch wir, die wir an Christus glauben, gehören zu diesem törichten Volk. Aber dürfen uns darüber freuen, weil die hat Gott auserwählt und die macht er zu seinen Kindern, die er zuerst nicht auf sich selber vertrauen lässt. Israel war damals nicht so demütig. Die haben sich für was Besseres gehalten. Die haben gedacht, wenn Gott uns auserwählt, wir sind besser als alle anderen Völker. Aber anhand von Ninive zeigt Gott ihnen jetzt was. Und zwar reizt er sie zur Eifersucht, dass sie wieder zu ihm zurückkehren. Deswegen, auch wenn es in Jona um Mission geht, es geht nicht nur um Mission an Ninive, dass sie gerettet werden. Es geht auch um Mission an Israel. Auch Israel muss gerettet werden. Beide Richtungen hat Gott. Juden und Heiden sollen beide gerettet werden. Und noch eine dritte Sache, die auch so ein Hauptthema im Jona-Buch ist. Das ist Gott. Und zwar, wer er ist. Die Eigenschaften Gottes. Das stellt uns das Jona-Buch sehr ausführlich vor. Wer ist Gott und wie ist Gott? Zum Beispiel, gleich am Anfang sagte er zum Jona: Geh nach Ninive und verkündige, eure Bosheit ist vor mich gekommen. Später sagt er ihm ja noch, ihr werdet zerstört werden. Gott stellt sich uns vor als der heilige Richter. Als der, der das Sagen hat, der sagt, das ist richtig, das ist falsch. Dich werde ich richten deswegen und dich nicht. Er ist der heilige Richter, der gerechte Richter. Und zwar über alle Menschen. Nicht nur über die, die zu ihm gehören, nein, über alle Menschen ist er der heilige Richter, der mit Ninive hier ins Gericht geht. Aber Gott ist auch der Gnädige. Das zeigt uns auch schon dieser Vers hier. Er ist gnädig zu Ninive. Er ist gnädig zu den Matrosen, hilft. Er ist gnädig auch zu Jona, zu seinem Propheten. Auch da ist er gnädig. Nicht nur die Gottlosen brauchen Gnade, auch die Kinder Gottes brauchen Gnade. Er ist gnädig. Gott ist aber auch der, der überall da ist, der Allgegenwärtige. Gott ist auch der, der auf dem Meer ist, der den Jona auch mitten auf dem Meer findet, auch wenn er sich ganz unten im Schiff verkrochen hat. Gott findet ihn. Er weiß, wo er ist, weil Gott ist überall. Niemand kann vor ihm abhauen. Gott ist auch derjenige, der alles gemacht hat, der Schöpfer. Und der deswegen auch über alles verfügen kann. Das macht das Jona-Buch so schön deutlich, manchmal fast ein bisschen humorvoll. Da heißt es, und Gott bestellte und es kam. Er bestellt einen Fisch, er bestellt einen Wind, er bestellt einen Wurm, alles Mögliche. Ja, diese Bestellungen zeigen, Gott ist der Schöpfer, der über alles verfügt. Und zwar der allmächtige Schöpfer. Viele Dinge hier im Jona-Buch werden als groß bezeichnet. Es geht um eine große Stadt, Ninive. Es geht um einen großen Fisch. Und es geht um einen großen Sturm. Alles große Dinge. Aber Gott lenkt diese Dinge, weil er der Allmächtige ist. Gott ist größer und stärker als diese großen Dinge. Er ist der Allmächtige und er ist der Souveräne, der tun kann und lassen kann, was er will. Das sagen dann selbst diese Matrosen, die von Gott nicht viel Ahnung haben. Die sagen zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 14, du Herr hast getan, wie es dir gefallen hat. Du hast es getan, wie es dir gefällt. Er kann es tun und lassen, was er will. Er ist der Souveräne, der alles macht. Der bestimmt und es geschieht. Alles gehorcht ihm. Im Jona-Buch, alles gehorcht Gott, weil er hat die Macht drüber. Der Sturm gehorcht ihm, der Fisch gehorcht ihm, diese Pflanze gehorcht ihm, der Wurm gehorcht ihm, der Wind gehorcht ihm, Ninive gehorcht ihm. Und selbst Jona muss ihm gehorchen. Alles muss ihm gehorchen. Er ist der souveräne Herrscher. Das stellt uns das Jona-Buch vor. Deswegen schon mal vorweg die Frage, glaubst du an diesen großen Gott? Also nicht nur glaubst du, dass es Gott gibt und gehörst du auch zu diesem Gott, sondern glaubst du an diesen großen Gott, an den Gott, der richtet, an den Gott, der aber auch gnädig ist im Gericht, an den Gott, der überall da ist, der alles gemacht hat, der alle Macht hat und der tut und lässt, was er will. Alles geschieht aufgrund seines Willens, weil er es vorherbestimmt hat. Glaubst du an diesen großen Gott? Weil er ist auch heute noch der gleiche. Und diesen majestätischen Gott, den dürfen wir in Jesus Christus unseren Vater nennen. Wir dürfen mit ihm in Kontakt, in Beziehung sein. Er ist und bleibt dieser Herrscher, dieser große Gott. Und trotzdem dürfen wir mit ihm in Beziehung stehen, durch Jesus Christus. Das ist Gott. Also so um diese Hauptthemen geht es im Jona-Buch. Um Jesus Christus, um Mission und darum, wer ist Gott. Jetzt möchte ich noch auf die ersten zwei Verse eingehen, die schon auch manches davon zeigen. Jona 1, Vers 1 und 2. Dort heißt es, das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das Wort des Herrn geschah zu Jona. Ja, das Wort kommt hier zu Jona. Gott offenbart, Gott zeigt sich dem Jona hier. Einfach so. Und indem das Gott sich ihm zeigt, sehen wir, dass Gott gnädig ist. Gott hätte Ninive oder auch Israel hätte einfach weiterlaufen lassen können. Ohne sich ihnen zu zeigen, ohne einen Propheten zu ihnen zu schicken. Und irgendwann hätte er einfach das Gericht über sie bringen können, sagen, jetzt ist genug, zerstören, fertig. Und Gott wäre immer noch gerecht. Aber er zeigt sich hier, er warnt. Auch wenn Gott warnt und es harte Worte sind, das ist seine Gnade. Und deswegen warnt er uns auch heute noch, weil wir noch in der Gnadenzeit sind. Er warnt heute auch dich, wenn du noch nicht zu ihm gehörst. Er sagt vielleicht nicht 40 Tage und du wirst zerstört werden. Aber er sagt, bis zum Lebensende hast du diese Zeit. Und dann wirst auch du zerstört werden. Da ist auch Gottes Gericht dann über dir. Es ist seine Gnade, wenn er sich uns zeigt. Weil von uns aus würden wir ihn nie suchen. Du hättest Gott nie gesucht von dir aus. Wie Ninive, die hätten Gott auch nicht gesucht, wenn sich Gott ihnen nicht gezeigt hätte. Aber er zeigt sich. Und diese Gnade, die sollte uns schon zur Ehrfurcht vor Gott bringen. Und zur Dankbarkeit. Er zeigt sich mir. Er redet zu mir. Ja, deswegen hören wir auch hier auf sein Wort. Hier redet er zu mir. Das Wort des Herrn geschah. Es geschah zu Jona. Kurz, wenn wir auf diesen Jona eingehen, wer war Jona? Sein Name heißt einfach nur Taube. Und es gibt so eine jüdische Tradition. Keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht. Ist auch nicht so wichtig, mal nur, weil ihr es gehört habt. Es gibt so eine jüdische Tradition, die sagt, dass Elia, der ja bei der Witwe von Zarpat war, als diese Hungersnot war. Und diese jüdische Tradition sagt, dass diese Witwe die Mutter von Jona war. Und Jona wäre dann derjenige, den Elia auferweckt hat, als er gestorben ist, als kleines Kind. Und dann wird weiter behauptet, dass Jona auch derjenige war, der dann im Auftrag von Elia den Jehu, den Elisa und den Hazael gesalbt hat. Keine Ahnung, ob das stimmt. Die Zeit würde aber ungefähr passen, weil genau in dieser Zeit irgendwann muss der Jona gelebt haben. Das wissen wir nämlich sicher. Ja, das, was ich gerade gesagt habe, das steht jetzt nicht in der Bibel. Kann sein, muss nicht. Was wir aber wissen, das können wir mal nachlesen in 2. Könige 14. Da lesen wir schon was von genau diesem Jona. Und deswegen wissen wir, er hat in dieser Zeit gelebt. Man kann dann auch ein bisschen sehen, unter was für Umständen hat Jona gelebt. 2. Könige 14, Vers 23 bis 25. Heißt es, im 15. Jahr Amasias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, des Königs von Israel, König in Samaria, und regierte 41 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nabats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Hier lesen wir schon was von dem Jona, dass er aus Gad Hefer kommt, das war im Nordreich, und dass er wahrscheinlich ein Prophet war in der Zeit von diesem Jerobeam dem Zweiten, das war so 793 bis 753 vor Christus war der König. Wahrscheinlich war er in seiner Zeit, war der Jona Prophet. Oder ein bisschen davor, also zumindest nicht nach ihm, weil er hat ja hier schon prophezeit. Und seine Prophetie war eingetreten. Gott hatte durch ihn was gesagt und es war eingetreten, wird uns hier bestätigt. Ja, nach dem Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Jona geredet hatte. Das heißt, Jona war ein autorisierter Prophet. Er hatte schon etwas vorhergesagt und es war eingetroffen. Er war ein autorisierter Prophet und diente für Gott als Prophet. In der Zeit war ein großer Wohlstand in Israel. Denen ging es richtig gut. Aber geistlich war es eine richtig üble Zeit. Richtig geistlicher Niedergang durch Götzendienst. Die haben Gott nicht mehr gesucht. Vielleicht ein bisschen wie in Europa heute, nach dem Krieg. Ja, großer Wohlstand hat sich angehäuft, aber für Gott interessieren sie nicht mehr so viele. Vielleicht ein bisschen wie heute war es bei dem Jona. Und wahrscheinlich hat er deswegen einen richtig schweren Prophetenstand gehabt. Hat es wohl nicht leicht in Israel. Kaum einer glaubte ihm und glaubte Gott. Und jetzt sagt Gott zu ihm, geh nach Ninive und predige dort. Israel hört nicht auf dich, dann geh nach Ninive und predige denen. Und der Jona hatte die Befürchtung, dass Ninive auf ihn hören wird. Dass die Erzfeinde Israels, dass die auf ihn hören werden. Und sein Volk noch gottloser dasteht, als es bisher war. So eine richtige Demütigung für sein Volk. Die Befürchtung hatte er. Es hieß ja, er kommt aus Gad Hefer. Das liegt in Galiläa. Also zur Zeit Jesu wurde dann dieses Gebiet Galiläa genannt. In Johannes 7, Vers 52, da sagten ja die Pharisäer zwar, dass kein Prophet aus Galiläa kam und wollten damit zeigen, Jesus kam aus Galiläa, der kann gar kein Prophet sein, ja, von dort kommt nichts Gutes. Aber damit lagen sie einfach nur falsch. Weil Jona, er kam auch schon dort her. Er ist wohl dort aufgewachsen, war dort Prophet. Wie Jona wuchs nämlich auch Jesus schon in Galiläa auf. Zwar in Bethlehem geboren, aber dort ist er aufgewachsen, in dem Gebiet, in dem auch Jona aufwuchs oder zumindest prophezeite. Warum? Jona ist eine Vorschattung auf Jesus, auf den eigentlichen großen Heidenmissionar, der freiwillig zum Licht der Nationen wurde. Er wurde es freiwillig. Im Gegensatz zu dem Propheten, der schon dort war und nicht zu den Heiden, zu den Nationen wollte, lebte auch Jesus dort und ging freiwillig zu ihnen. Ja, auch alles so Dinge, in denen Jona schon was vorausschattet. In manchen von diesen Vergleichspunkten ist Jesus wie Jona. In manchen ist er aber auch wirklich genau das Gegenteil. Ja, weil Jona uns so als ein schlechtes Beispiel vorgestellt wird, wo wir dann wissen, okay, wenn mal der wirkliche Missionar kommt, der wirkliche Prophet, der wird anders sein, der wird genau das Gegenteil sein. Und in manchen Teilen, da übertrifft Jesus den Jona auch einfach nur. Aber es sind ähnliche Punkte, weil der Jona was von ihm voraussagt. sind alles fehlbare Menschen, die so eine Vorausschattung auf den Herrn Jesus sind. Und deswegen war es bei denen allen so. Auch wenn sie in manchen Dingen gleich waren, sie waren doch, Jesus übertrifft sie doch immer bei weitem. Also das Wort des Herrn, es geschah zu diesem Jona in dieser Zeit, in der es in Israel wirklich nicht gut aussah. Was war dieses Wort? Er bekommt einen Auftrag. Das ist Vers 2. Sagt Gott ihm, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt. Verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Er sollte nach Ninive gehen. Ninive, eine sehr, sehr alte Stadt. Ja, wir lesen schon in 1. Mose 10, also wie schon sehr, sehr früh lesen wir von dieser Stadt, dass sie aufgebaut wurde, wahrscheinlich durch den Nimrod. Und Nimrod, das war wirklich schon echt ein gewaltiger Typ, also irgendwie auch ein gewalttätiger Typ. Durch den Nimrod, man kann es auch anders übersetzen, dass es durch den Assur war, aber wahrscheinlich durch den Nimrod wurde die aufgebaut. Auf jeden Fall schon eine sehr, sehr alte Stadt. Und damals, zu der Zeit von Jona, war es die größte Stadt auf der ganzen Welt. Ja, es war die Hauptstadt von den Assyrern, von den damaligen Hauptfeinden Israels. Diese Stadt hatte ca. 100 Kilometer im Durchmesser. Ja, da waren einige Dörfer und Städte waren da zusammengewachsen, sodass es wirklich 3 Tagesreisen brauchte, um da durchzuwandern. Ja, also in Kapitel 3, Vers 3 heißt es ja auch, Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Ja, das heißt, die Archäologen, die uns heute sagen, das war ca. 100 Kilometer im Durchmesser mit den ganzen Dörfern und wie das zusammengewachsen war, da findet sich das einfach nur bestätigt, dass Jona 3 Tage brauchte, um durchzuwandern. Und er hat da nicht alle 100 Meter gepredigt, sondern der musste wirklich weit rein und hat vielleicht nur ab und zu mal gepredigt, hat trotzdem 3 Tage dafür gebraucht. Also eine gewaltige Stadt. Wenn wir es mal vergleichen nur mit heute, heute ist ja Tokio so die größte Metropole, wo auch vieles zusammengewachsen ist, das hat ca. 140 Kilometer im Durchmesser. Das heißt, damals Ninive war nicht viel kleiner. Schon eine gigantische, ja letztlich eine gigantische Hauptstadt. Diese Hauptstadt, die hatte so ein Zentrum, das war ein Hügel, und hatte dort nur für diesen Hügel eine extra Stadtmauer mit einer 30 Meter hohen Mauer, die so breit war, dass 3 Streitwagen nebeneinander fahren konnten und diese Mauer oben sogar manchmal als eine Viehweide oder als Gärten benutzt wurde. So abgeschirmt war diese Stadt. Ja, diese Mauer hatte 1500 Türme, die jeweils 60 Meter hoch waren. Also ein riesen Bollwerk damals. Und dorthin sollte der Jona als kleine einzelne Person und sollte denen sagen, ihr, genau ihr werdet zerstört werden. Ihr, die ihr hier denkt, ihr könnt euch hinter euren gigantischen Mauern verstecken, hinter eure ganze 100 Kilometer große Stadt wird zerstört werden. Könnte man erstmal meinen, ist ziemlich aussichtslos, oder? Der Jona, der wusste es besser. Aber es hört sich erstmal nach einem gigantischen Auftrag an. Und die Niniviten, die wollten ja eigentlich gar nichts von Gott wissen, gell? Die beteten ihren Gott, den Dagon, an. Wisst ihr, was für ein Gott das war? Das war der Fischgott. Der hat sich als Fisch dargestellt. Und Gott hat selbst das gebraucht und hat den Jona von dem Fisch dorthin transportieren lassen. Also den Fischgott Dagon haben sie angebetet und die Fischgöttin Nanse. Gott nutzt auch solche Dinge und zeigt sich den Niniviten gnädig. Er ist wirklich ein Gott, der die Dinge auch praktisch macht. Das waren ja Assyrer. Das war ihre Hauptstadt. Und diese Assyrer, die waren so brutal wie kaum ein Volk. Man kann es ein bisschen genauer nachlesen, dann in Nahum, in dem Propheten Nahum, vor allem im Kapitel 3, die ersten 4 Verse, wie brutal die waren. Das waren diejenigen, die die Kreuzigung erfunden hatten. Das waren solche, die haben wenn sie einen anderen König besiegt hatten, dann haben sie den genommen, haben ihn an die Stadtmauer genagelt und haben ihn dann gehäutet. Die haben dann später ihren Kopf genommen, haben ihn auch an diese Stadtmauer gehängt als Warnung. Also wirklich brutale Leute. Die hatten nicht viel Mitgefühl. Und dorthin sendet Gott den Jona. Das ist Mission. Dorthin sendet er ihn. Selbst zu diesen abartig bösen Feinden Israels. Ninive waren dann die, die im Jahr 722, also nicht lange nach dem Jona, wenn nur eine Generation nach Jona, war Assyrien mit der Hauptstadt Ninive, waren diejenigen, die Israel ins Exil verschleppt haben, das Nordreich, diese 10 Stämme, haben die alle verschleppt. Das war Ninive, das waren die Assyrer. Und selbst zu diesen Feinden Israels sendet Gott einen Missionar und schickt eine Warnung. Er sagt, ihr werdet zerstört werden. Und selbst, auch wenn es nicht so scheint, ist da eine Warnung drin. Weil er sagt, ihr habt noch 40 Tage Zeit. Eine aussichtslose Lage, wie sie erstmal scheint. Zu einem brutalen Volk. Wisst ihr, was Jesus ungefähr 750 Jahre später sagte? Oder sagen wir 800 Jahre später? Matthäus 10, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist Mission. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So hat sich der Jona sicherlich auch gefühlt. Wie so ein kleines, hilfloses Schaf, mitten unter Wölfe, eingesperrt hinter 30 Meter hohen Mauern. Aber Gott sendet ihn. Weil damals hatte Gott auch schon nicht nur Israel im Blick, sondern viele, viele Völker. Und auch damals galt schon der Missionsbefehl. Der Jona, der ging erst nicht. Jesus hat uns den Auftrag erneut gegeben und noch viel klarer. Wirst du gehen? Egal wie aussichtslos die Umkehr eines Menschen zu Gott scheint, für Gott ist es kein Problem. Für Gott sind alles gleich tote Sünder. Ob die jetzt tot sind, mausetot, halbtot, wenn man tot ist, ist man tot. Und Gott kann zum Leben auferwecken, egal wie aussichtslos es scheint. Für Gott, wenn sein Zeitpunkt gekommen ist, dann wird auch der schlimmste Sünder wird umkehren. Und das waren die Niniviten, das waren sie eindeutig. Deswegen, was lernen wir hier bisher von Jona und schon in den ersten 2 Versen? So über seine Eigenschaften, wer er ist. Er wird uns als der heilige Richter vorgestellt, der die Bosheit der Menschen nicht ungestraft lässt und ganz klar sagt, ich werde euch zerstören. Er ist der heilige Richter über jeden einzelnen Menschen, auch über dich. Aber er ist auch gnädig. Er wird uns als ein gnädiger Gott vorgestellt, der retten will und deswegen zuerst auch eine Warnung schickt. Er sagt, es soll noch 40 Tage Zeit sein. Es ist noch eine Gnadenfrist da. Ich zerstöre euch nicht gleich morgen, sobald mein Prophet wieder aus der Stadt raus ist. 40 Tage noch. Lesen wir in Kapitel 3, Vers 4. Jona rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Gott schickt eine gnädige Warnung. Der heilige Richter, aber auch der gnädige, der darin im Gericht noch retten will. Deswegen, wenn wir es auf den Punkt bringen, das Jona-Buch zeigt uns viel über Gottes Rettung und enthält auch schon viel von der Rettung in Jesus, von dem ewigen Heil. Ja, nicht nur von der Rettung, dass eine Stadt nicht zerstört wird, sondern von der wahren Rettung, von diesem ewigen Heil, enthält das Jona-Buch schon viel und zeigt uns viel, wer Gott ist. Wer ist dieser große, herrliche Gott? Hier der Heilige und der Gnädige. Und deswegen freut euch. Freut euch, dass Gott sich euch zeigt. Lasst uns wirklich Gott auch darüber loben, dass er sich uns zeigt, dass sein Wort geschieht zu uns, dass es kommt zu uns, dass wir sein Wort sogar aufgeschrieben haben, dass wir was von ihm wissen dürfen, dass er sich offenbart, selbst noch im Gericht. Weil jetzt ist noch die Zeit der Gnade. in der man vor diesem Gericht fliehen kann. Wir sind jetzt noch im übertragenen Sinn in diesen 40 Tagen, bevor Jesus Christus wiederkommt und dann diese Welt zerstört wird, im Endgericht. Da, in dieser Zeit sind wir noch, in dieser Zeit der Gnade. Man kann vor diesem Gericht noch fliehen, aber man kann allein zu Jesus Christus fliehen. Zumindest er allein hält diesem Gericht stand. Allein bei ihm ist dafür eine sichere Zuflucht. Und vor allem meine Geschwister hier will ich auch sagen, was wir auch hier sehen, wir dürfen Mut haben, wenn wir das Evangelium verkündigen. Es gibt keine zu schweren Fälle. Die gibt es nicht. Weil dann wäre Ninive verloren gewesen. Und wir sehen das ja noch im weiteren Verlauf. Es ging nicht verloren. Es gibt für Gott keine zu schweren Fälle. Und deswegen, hab Mut, verkündige weiter. Der Allmächtige, der kann retten in seiner Gnade. Ich will noch beten. Vater, und dafür will ich dich loben, dass du der Gott bist, der alles in der Hand hat, der Souveräne, der mein Leben hält, mir jeden einzelnen Atemzug schenkt, der aber auch jeden einzelnen Atemzug den Menschen schenkt, die noch gegen dich sind. Danke dir, dass du dieser Gott bist, aber auch ein gnädiger Gott und dass du mit mir gnädig warst, Herr. Dass ich dich Vater nennen darf. Danke dafür. Herr, entzünd uns bitte in allen diese Dankbarkeit darüber. Ja, dass du ein Gott bist, der rettet. Danke dir, Herr. Amen.